Wenn du mit Influencern sprichst, ist der größte Fehler, den du machen kannst, die Influencer zu nennen, weil das finden alle schrecklich. Du kommst mit einer einzelnen Influencerin, die mit ihrem Handy ein kleines Stück Content-Piece filmt, erreichst du ja teilweise deutlich mehr Menschen als mit einem unglaublich aufwendig produzierten TV-Spot. Eigentlich leben wir in der Zukunft, die wir vor ein paar Jahren noch so in Science-Fiction-Filmen gesehen haben oder eben in Black Mirror-Folgen. Du würdest dich wundern, wie viel man über Küchenrollen reden kann und wie viele Menschen tatsächlich interessiert sind daran, sich über Küchenrollen auszutauschen.
So, willkommen zurück bei One on One. Mein Name ist Till Uhrig und auch im Jahr 2023 spreche ich hier wieder in loser Folge mit den interessantesten KollegInnen von Territory über alles, was wir im großen Bereich Marketing und Kommunikation so spannend finden. Falls ihr mit dieser Folge einsteigt, dann kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch in die bestehenden Folgen aus dem letzten Jahr nochmal reinzuhören. Da sind extrem viele spannende Themen dabei, von der Markenstrategie über das Metaverse, über Branded Podcasts, bis hin sogar zum Themenkomplex Hip-Hop und Marketing. Also hört da doch auch gerne nochmal rein. Heute habe ich mir Ramona Meyer eingeladen. Ramona ist Director Client Services in unserer Influencer Marketing Unit hier in Hamburg. Und genau darüber reden wir jetzt mal, nämlich das weite und extrem spannende Feld des Influencer-Marketings. Hallo Ramon.
Hallo, vielen Dank.
Ab wann sprechen wir denn überhaupt von einem Influencer? Kann man das irgendwie klassifizieren?
Das kommt ganz drauf an, wen du fragst. Für uns ist jemand, der ein Influencer ist, eine Person, die irgendwie Einfluss auf jemanden ausübt. Und das kannst du sein ohne einen einzigen Social-Media-Follower. Aber wenn du in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis, in deiner Familie über Produkte sprichst, die du magst oder über Marken sprichst, dann bist du der beste Influencer überhaupt. Weil wenn du mir das erzählst und du hast es benutzt, dann glaube ich dir ja viel mehr. Das andere Ende des Spektrums sind tatsächlich Superstars, TV, Kino, Musik, Sport. Früher waren das Testimonials, heute sind die ja alle Influencer. Und wir bewegen uns in diesem ganzen Feld von total klein bis total groß. Und die große Mitte machen natürlich die klassischen Social-Media-Influencer aus. Das bedeutet, wenn du irgendwie auf TikTok oder Instagram mal so 10.000 Follower hast, 100.000 Follower, 1 Million, dann bist du da so in der breiten Mitte unterwegs.
Mhm. Bevor wir nochmal auf die einzelnen Influencer zu sprechen kommen oder diese Kategorien von Influencern und wie man mit denen umgeht, wollte ich einmal nochmal kurz den Bogen schlagen und mal nachfragen, wie groß ist denn dieses Feld des Influencer-Marketings überhaupt? Kann man da irgendwas sagen? Gibt es da Zahlen, Zuwächse, vielleicht auch eine Gesamtsumme von Geld, die da reinfließt, so vielleicht im Vergleich mit dem klassischen Marketing?
Es ist tatsächlich unglaublich spannend, wie sich das entwickelt. Ich habe mir einmal so die Werbespendings im Influencer-Marketing angeschaut, so im Vergleich die letzten Jahre. Und es ist global tatsächlich so, dass wir 2017 lagen wir bei 6 Milliarden und 2022 lagen wir bei 28. Mhm. Also es ist halt ein enormer Sprung und es wächst weiter und wir merken das eben auch immer wieder, dass die Budgets weiter geschiftet werden, weil Influencer-Marketing einfach funktioniert und vor allem auch ziemlich krisensicher funktioniert.
Wieso funktioniert denn dieser Bereich so gut? Also was ist denn das Besondere im Influencer-Marketing, was es vielleicht wirksamer macht gegenüber klassischen, herkömmlichen Methoden der Werbung oder des Marketings?
Zwei verschiedene Bereiche eigentlich. Einmal das Thema Vertrauen, ganz klar. Also Menschen kaufen gerne Dinge, die ihnen andere Menschen empfehlen. Das ist ja ein Urinstinkt. Also ob ich da jetzt irgendwas sehe, was mir ein Werbeplakat ausspielt oder eine TV-Werbung ausspielt oder ob ich etwas sehe, das mir eine Person, die mir vermeintlich nahesteht, empfiehlt, das ist ein großer Unterschied. Und diese Nähe ist natürlich am größten, wenn mir jetzt meine beste Freundin oder jemand aus meiner Familie was erzählt. Aber das funktioniert trotzdem bei der Nähe, die ich mir einbilde, die ich vielleicht zu meinem Lieblingsfußballspieler habe, weil ich die Person jedes Wochenende anfeuere, wenn sie spielt. Und dann denke ich mir, okay, ich fühle mich irgendwie connected. Und wenn die Person das cool findet, finde ich das tendenziell auch cool. Und es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Der andere Bereich ist das Thema überhaupt Erreichbarkeit, weil viele klassische Medien natürlich viel seltener konsumiert werden. Also Print wird weniger gelesen, TV nimmt massiv ab und je jünger die Leute werden, desto mehr kriegst du sie über die Kanäle gar nicht mehr. Du brauchst Kanäle, wo die sich aufhalten und das funktioniert dann eben auch über Influencer.
Mhm. Und Gibt es so konkrete messbare Werte? Also, dass man zum Beispiel sagt, die Conversion zum Beispiel funktioniert besser als jetzt bei einer klassischen Werbung. Wenn es ein Influencer empfiehlt, dann ist es um so und so viel Prozent wahrscheinlicher, dass Produkte gekauft werden.
Es ist spannend, dass du gerade dir das Thema Conversion rausgepickt hast, weil genau das ist es. Mhm. Wir haben damals mit Gruner und Jahr zusammen und mit deren Marktforschungsabteilung mehrere Studien umgesetzt. Und da wurden wirklich unterschiedlichste Mediengattungen aus eben diesem ganzen Kosmos, das bedeutet Print versus Digital, TV war auch mit dabei, wurden eben gegeneinander analysiert auf verschiedene Punkte. Und es war eben ganz genau so, dass rauskam am Ende, dass wenn du wirklich Conversion erzielen willst, dass Influencer-Marketing das beste Mittel dafür ist.
Die klassische Influencer-Kooperation geht ja irgendwie so. Hallo ihr Lieben, ich habe hier diesen wunderbaren, keine Ahnung, Vitamin-Shake von Firma ABC zugeschickt bekommen. Den teste ich jetzt mal und findet hier den Rabattcode und Link in Bio. So. Das ist so mein Klischee-Verständnis von Influencer-Werbung. Ist es eigentlich noch so der Standard oder kannst du vielleicht mal ein Bild malen von Sachen, die da noch möglich sind?
Das ist unglaublich schreckliche Influencer-Werbung, die du da beschreibst.
Ich vermute.
Nichtsdestotrotz passiert die natürlich häufig und da sollte man sich auch fragen, warum. Also es gibt ja viele Marken, die darüber groß geworden sind, einfach wirklich auf Masse diesen Content rauszuhauen. Und da geht es dann halt einfach wirklich um plumpe Reichweite und Sichtbarkeit. Mhm. Die Frage ist, ob du das willst. Als Marke und ob du so gesehen werden möchtest. Und das mag für den dritten Fitnessriegel und den siebten Fitnessshake irgendwie egal sein, weil Hauptsache, die verkaufen jetzt ein bisschen was. Und wenn die Marke nicht mehr cool ist, dann nehmen wir halt die nächste Marke. Aber das ist ein anderes Geschäft. Mhm. Wir arbeiten viel mit wirklich großen Brands, also Kundinnen und Kunden, mit denen wir lange zusammenarbeiten, die auch ein Image zu verlieren haben. Das bedeutet sowas wie L'Oreal, Beiersdorf, P&G. Das heißt, es sind halt einfach sehr große Namen dabei, die sehr eng mit uns zusammenarbeiten. Und die haben natürlich einen völlig anderen Anspruch. Die haben hochwertige Brands, die haben sehr klare Marketingstrategien und die haben sehr sauber positionierte einzelne Produkte. Und da musst du natürlich anders vorgehen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Luxusbrand habe, muss ich ja ganz anders schauen, welche Influencer passen überhaupt dazu. Wer ist überhaupt in der Lage, authentisch über dieses Produkt zu sprechen? Wer ist überhaupt in der Lage, da Content zu produzieren, der so hochwertig ist, dass es zu dem Produkt passt? Mhm. Oder vielleicht bei eher nischigen Themen auch, wer hat denn überhaupt die Expertise, über dieses Thema zu sprechen?
Mhm. Kann man denn was über Kosteneffizienz sagen im Bereich Influencer-Marketing? Also ist es so eine Rechnung, dass ich sage, das Geld, das ich vielleicht für eine TV-Kampagne ausgebe, ist im Influencer-Marketing definitiv besser angelegt, wenn ich es gut mache, weil zum Beispiel allein die Produktion von einem Creative natürlich lang nicht so aufwendig ist wie in der klassischen Werbung.
Also ohne jetzt TV-Bashing betreiben zu wollen, aber Influencer-Marketing hat natürlich gewisse Vorteile. Also es hat zum einen natürlich, du kommst mit einer einzelnen Influencerin, die mit ihrem Handy ein kleines Stück Content-Piece filmt, erreichst du ja teilweise deutlich mehr Menschen als mit einem unglaublich aufwendig produzierten TV-Spot. Und das ist natürlich super, super spannend, diesen Shift zu sehen, was wirklich kleine, normale Personen erreichen können im Vergleich zu gigantischen TV-Produktionen. Also es ist für mich sehr, sehr faszinierend an diesem ganzen Thema. Und dann ist das Thema Messbarkeit jetzt im klassischen linearen TV zum Beispiel natürlich auch wirklich limitiert.
Jetzt sind wir im Januar 2023, das Jahr hat gerade begonnen. Kannst du uns vielleicht ein paar Trends erzählen, die uns eventuell in diesem und den kommenden Jahren begleiten werden? Was kommt denn so?
Es gibt immer so die eine Dimension von, was steht auf dieser tollen Trendliste und was setzen Marken denn wirklich um? Mhm. Wenn du jetzt nach der Trendliste fragst, dann ist es, gibt es ja, ja, lass uns damit anfangen, was Kunden wirklich umsetzen werden. Mhm. Weil ich glaube, was Kunden wirklich umsetzen werden, ist das, was auf der Trendliste der letzten 3 Jahre stand, was jetzt langsam mal durchsickert und was tatsächlich so gemacht wird. Das bedeutet, wir merken, dass wir immer mehr so Live-TV, Live-Shopping-Geschichten sehen werden. Da reden Kunden seit 3 Jahren drüber oder seit 2 zumindest und trauen sich da jetzt so langsam ran. Wir machen jetzt so die ersten Formate und die Versuche, die damals gestartet sind, waren immer noch super kompliziert.
Kannst du es noch erklären, wie funktioniert Live-Shopping?
Live-Shopping würde so funktionieren wie typisches Teleshopping, das ihr aus dem Fernseher kennt, nur auf Social-Media-Kanälen und mit Influencern als Hosts beispielsweise, wo dann Produkte aber auch tatsächlich relativ barrierefrei direkt aus dem Kanal heraus geshoppt werden können. Da gibt es verschiedene Shop-Anbieter, die man dahinter hängen kann. Und auch die Social-Media-Plattformen gehen ja immer mehr dahin, dass man direkt darüber shoppen kann. Und ich weiß, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil wir selber so tief in der Influencer-Bubble drin sind und Themen, über die wir schon seit 3 Jahren reden, die jetzt so langsam durchsickern, das sind die, die wir fast schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Aber du hast recht, also das geht jetzt gerade los, das fängt jetzt gerade an und etabliert sich gerade so ein bisschen in den Köpfen.
Mhm. Was sind noch Sachen, die du so ein bisschen auf dem Radar hast?
Also ich glaube ja sehr an die Weiterentwicklung der Influencer-Typen und an die Weiteretablierung der Influencer-Typen. Ich habe vorhin so ein bisschen erzählt, dass es ja alles irgendwie mal mit Stars und Testimonials angefangen hat. Dann gab es irgendwann Blogger, Social-Media-Influencer. Was wir in den letzten Jahren beobachtet haben, ist, dass Influencer immer diverser werden, dass die Entwicklung aber immer mehr dahin geht, dass auch immer noch kleinere Influencer relevant werden. Und mit klein meine ich weniger Social-Media-Reichweite. Mhm. Und erst waren es ja so die typischen Makro-Influencer, die da waren. Irgendwann waren alle so, oh ja, der neueste Trend sind Mikroinfluencer, ist jetzt auch alles schon ein paar Jahre her. Die nächste Entwicklungsstufe, in der wir ja schon mittendrin sind, sind die Nano-Influencer. Das kommt auch gerade so in der breiteren Masse an, dass es auch wirklich Sinn macht, mit sehr vielen nochmal kleineren Menschen zu sprechen. Und der nächste Ausbauschritt, den wir aber auch schon beobachten, ist, dass Marken sich immer mehr mit dem Thema wirklich Brand-Communities beschäftigen. Das bedeutet, es wird immer mehr in den Fokus rücken, dass du wirklich die Menschen, die sich für dich als Marke interessieren, auch nochmal enger an dich bindest. Und das kannst du eben darüber tun, dass du wirklich sagst, ich kümmere mich mit einem richtig guten Community-Management um die Leute, die mir auf Social Media folgen. Du kannst aber auch sagen, ich baue mir meine eigenen Apps, meine eigenen Plattformen, auf denen ich meine Community um mich scharen kann, um mich eben unabhängiger zu machen von den typischen Social Media Plattformen und zu sagen, ich nutze diese Menschen, mit denen ich schon in Verbindung stehe, die ja auch irgendwie Influencer für meine Marke sind und versuche, die eben noch weiter für mich zu bespielen. Ich versuche, die glücklich zu halten, ich versuche, den Kontakt mit denen aufrechtzuhalten. Und die werden dann natürlich hoffentlich auch wieder positiv über meine Marke sprechen. Also es wird immer kleiner und alle normalen Menschen werden noch mehr näher an die Marken ranrücken.
Lass uns mal kurz bei den Marken-Communities bleiben. Ist es eigentlich abhängig davon, was ich für ein Produkt habe? Weil natürlich gibt es Love-Brands, da ist ja immer so das Beispiel Porsche oder Automarken, wo man sagt, die Leute sind einfach verrückt nach den Produkten, nach der History dieser Produkte und da lassen sich 1000 Geschichten drum erzählen. Da gibt es Rennfahrer und Rennfahrerinnen und alle möglichen Personen außenrum. Da kann ich es ein bisschen verstehen, dass da sowas wie eine Marken-Community drum entsteht. Jetzt bin ich aber eine Zahnpasta, wo es vielleicht nicht so viele tolle Geschichten drum gibt. Ist das sowas auch ein Marken-Community-Thema?
Du würdest dich wundern. Also wir haben tatsächlich auch einige Zeit uns mit Plenty beschäftigt, also mit Küchenrollen. Du würdest dich wundern, wie viel man über Küchenrollen reden kann und wie viele Menschen tatsächlich interessiert sind daran, sich über Küchenrollen auszutauschen. Und eine der erfolgreichsten Kampagnen in Bezug auf die Bewerbungszahlen, also der meisten Menschen, die mitmachen wollten bei so einem Projekt, war tatsächlich auch eine Küchenrolle oder irgendein vergleichbares Produkt. Also es gibt tatsächlich für alles, was es da draußen gibt, gibt es ja irgendjemanden, der Bock hat, darüber zu reden.
Mhm. Und was ist denn so der Vorteil von einer Marken-Community? Ist es, dass ich sozusagen wenn ich die aufgebaut habe, so quasi die Anwerbekosten nicht mehr brauche, weil ich schon Kontakt habe und direkt kommunizieren kann? Das macht es auf lange Sicht dann quasi effektiv, oder? Ist das der Trick eigentlich?
Ich denke gerade an die frühen Tage von Facebook, als das alles so ganz neu war und plötzlich alle so aufgeregt waren und gesagt haben, wow, wenn du eine Facebook-Fanpage hast und die Leute, die da folgen, dann kannst du die immer bespielen, das kostet dich gar nichts und die sehen immer wieder deinen Content und im Grunde, also die Sachen wiederholen sich ja auch. Also im Grunde ist es nichts anderes als das. Wenn du die Menschen an dich bindest und wenn die Menschen loyal deiner Marke gegenüber sind, dann kannst du die natürlich viel besser bespielen, du kannst die viel besser erreichen, du kannst viel besser mit denen interagieren.
Jetzt hast du gerade über die unterschiedlichen Influencer-Klassen gesprochen. du hast gesagt Stars, Mikroinfluencer, Nano-Influencer. Was gibt's noch?
Makro hast du vergessen.
Makro, das ist, die sind unter den Stars quasi. Genau. Also die Reihenfolge wäre Stars, Makro, Mikro, Nano.
Jawohl.
Genau. Und Nano, was ist das für eine Größenordnung? Nano sind du und ich quasi.
In Nano sind, ich weiß jetzt nicht, wie viele Follower du hast, aber...
Knapp unter 1000, also nicht viele.
Ja. Du wärst auch ein Nano, wenn du nicht mal einen Social-Media-Kanal hättest. Das wäre egal. Also das meinte ich mit, du kannst ja auch ein Nano-Influencer sein, wenn du... keine Ahnung, du kommst ins Büro und hast ein super cooles T-Shirt an und alle sagen, ey, wow, was ist das denn? Das will ich auch haben. Und schon bist du ein Influencer.
Okay, jetzt will ich mit Nano-Influencern arbeiten. Jetzt ist doch aber der Aufwand sozusagen mit einem Menschen, der dann vielleicht mit 10 Menschen spricht, den zu aktivieren, das kann doch eigentlich nicht kosteneffizient sein. Wie macht ihr das?
Wir reden natürlich nicht mit jedem Einzelnen. Ich glaube, das ist das Wichtige in der ganzen Geschichte. Und da entsteht natürlich auch bei unseren Kundinnen und Kunden der Pain, weil die denken sich auch, okay, wie soll ich denn diese Riesenmasse an Menschen handeln? Und wir haben das Glück, dass wir eine Technologie dafür haben, selbst gebaut, die es uns einfach macht, viele Menschen so effizient wie es geht, durch ein relativ gut gestreamlineten Prozess durchzuführen. Und wenn man sich das Ganze einmal vorstellen möchte, auch wenn ihr Lust habt, könnt ihr alle mal auf TND gehen, haben wir eine Plattform, wo sich Menschen anmelden können. Da haben wir in Deutschland 600.000 Profile angemeldet, europaweit über 1 Million. Und die können dort Produkte testen, bekommen, ausprobieren. Und die können sich dort auf Projekte bewerben, die wir ausschreiben. Das heißt, die könnten da zum Beispiel sehen, hey, Henkel sucht 500 oder 5000 Leute, die Lust haben, sich die Haare zu färben. Dann sagen die, okay, cool, ich habe auch Lust, mir die Haare zu färben. Bewerben sich da und wir können dann von den 10.000 Leuten, die sich beworben haben, die 5000 Besten rausfiltern und würden dann eben mit diesen Personen diesen Prozess gemeinsam durchlaufen. Und das funktioniert über verschiedene technische Hilfsmittel, das funktioniert über Umfragetools, die uns überhaupt helfen, diese Masse an Menschen zu verstehen und zu strukturieren. Es funktioniert über Newsletter-Tools, die uns helfen, die sehr präzise dann eben auch anzuschreiben und zu kontaktieren und denen zu sagen, was wir eigentlich von ihnen erwarten wollen. Und es funktioniert über Reporting-Tools, die uns helfen, dann am Ende rauszufinden, was haben die eigentlich gemacht, haben die über mein Produkt gesprochen, die können die Links zu ihren Posts hochladen, sodass wir eben am Ende so diesen kompletten Bereich abgedeckt haben.
Was gibt es noch, was dich so beschäftigt? Dinge, die vermutlich kommen, Trends, die auf uns zukommen werden?
Was wir aktuell merken, ist, dass durch diese ganze Geschichte mit TikTok sich auch andere Plattformen immer mehr in die Richtung Video bewegen. Mhm. Das bedeutet, so der klassische Instagram-Post, der einfach nur ein Foto ist, sowas wird immer weniger. Also wir gehen immer mehr dahin. Der Content wird immer besser, es wird auch immer hochwertiger, es wird immer mehr Mühe da reingesteckt und es wird auch immer schwerer, ein Influencer zu werden, muss man auch sagen. Also wenn du heutzutage noch eine Reichweite aufbauen willst, dann musst du eben schon das tun, was die Social-Media-Plattformen auch fördern. Das ist aktuell Video-Content und so werden sich auch unsere Kampagnen verändern. Das heißt, die Kundinnen und Kunden gehen immer mehr dahin, eben diese aufwendigeren Produktionen zu fördern und zu fordern. Und das bedeutet natürlich auch, dass so ein paar Influencer-Profile, die einfach gar nicht in der Lage sind, das zu tun, vielleicht auch irgendwann auf der Strecke bleiben.
Mhm. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso neben dem Influencer sich in den letzten Jahren ja auch der Creator quasi als Titel etabliert hat, ne? Der gar nicht mal unbedingt für seine Reichweite steht, sondern für die Fähigkeit, für seinen Kanal perfekten Content zu liefern, ne?
Ja, das Wort Influencer ist sowieso ein Wort, das Influencer hassen. Also wenn du mit Influencern sprichst, ist der größte Fehler, den du machen kannst, die Influencer zu nennen, weil das finden alle schrecklich. Denn genau das, du willst ja nicht für deinen Einfluss gemocht werden oder gebucht werden, sondern als Influencerin oder Influencer verstehst du dich ja auch immer als Künstler und nicht einfach nur als Werbeleinwand. Und deswegen ist dieses Wort Influencer, wir benutzen das, weil es halt im Marketing so gelernt ist und weil die ganze Branche sich als Influencer-Marketing versteht. Wenn du jetzt aber da rausgehst und wirklich mal die Außenansicht einnimmst, dann würdest du immer eher über Creator sprechen, definitiv.
Du hast im Vorgespräch gesagt, Authentizität ist dein Hasswort. Warum?
Sehr gut, ja. Es ist mein absolutes Hasswort, weil ich diesen Job einfach schon echt lange mache. Und das war irgendwie noch ganz lustig, als das alles so losging. 2015, 2016 sind wir ja eingestiegen und als man wirklich noch erklären musste, ja, so ist Influencer-Marketing authentisch. Wenn ich jemanden dafür bezahle, dass der oder die über ein Produkt spricht, kann das denn noch authentisch sein? Das war irgendwie am Anfang noch so ganz nett. Und dann sind wir durch Deutschland getingelt, haben Agenturen und Marken vorgestellt, was Influencer-Marketing ist und haben uns wirklich immer wieder darüber austauschen dürfen, was Authentizität denn eigentlich ist und wie das zu verstehen ist. Und warum mich das so furchtbar nervt, ist, dass 6 Jahre später oder 7 mittlerweile sich das einfach immer noch nicht geändert hat und dass immer noch jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, sag mal, ist denn Influencer-Marketing überhaupt authentisch? Und genau, was würde ich denen eigentlich antworten? Ich würde denen erzählen, ich meine, wie definierst du authentisch? Für mich ist ein Influencer, ein guter Influencer oder eine gute Influencerin, ist an sich schon genau der Filter für guten Content. Also wenn ich jetzt mit dir als Influencer zusammenarbeiten möchte und du wirklich Wert legst auf deine Followerschaft und wir wählen dich auch nur aus, wenn du so jemand bist, dann wirst du auch nur Produkte annehmen und über Produkte sprechen, hinter denen du irgendwie stehen kannst. Du wirst ja im Idealfall als vernünftiger, guter Influencer nicht jeden Scheiß zeigen.
Ich finde, es ist halt, sagen wir so, ich glaube, es ist zweiteilig zu betrachten. Einerseits gibt es natürlich schon diesen Bereich von Influencern, die so, also ich würde sagen, hauptsächlich in diesem Bereich Beauty- und Lifestyle-Influencer, wo man vielleicht schon feststellen kann, dass es da relativ wenig Schranken gibt, was da angenommen wird. Und es kommt ja auch immer wieder zu wirklichen schlimmen Unfällen. Ich erinnere vielleicht an die Beefy-Badewanne. Ich weiß nicht, ob du die auch mitgekriegt hast, wo diese eine Beauty-Influencerin sich einfach in eine Wanne voller Beefys gelegt und das einfach schon eine, wie ein grotesker Post war. Und auch wenn man sozusagen, du kennst ja sicherlich auch den Kanal Influencers in the Wild, ja, wo man Influencer sieht, wie sie sozusagen ihre Posts aufnehmen von außen. Und ich finde es sehr lustig, wie dieser Perspektivwechsel diesen Begriff der Authentizität total auf den Kopf stellt, weil authentisch ist das nicht, was die machen. Das ist aber, glaube ich, ein relativ spezielles Segment des Influencertums, über das sich auch viele lustig machen, oder?
Ich glaube, wir müssen da den Cut machen zwischen wir als Agentur möchten authentischen Werbekontent produzieren mit Influencern, die wir gut finden. Das ist unser Anspruch und das ist vielleicht tatsächlich, vielleicht haben wir auch in diesem Moment den Punkt entdeckt, warum wir immer noch über Authentizität reden, obwohl es mich so nervt. Es gibt natürlich so den anderen Bereich. Es gibt natürlich auch diejenigen, die da einfach irgendwie draußen rumrennen und furchtbaren Content produzieren. Die gibt es natürlich auch noch. Jetzt ist halt die Frage, wieder definierst du die als richtige Influencer? Wer sind überhaupt die Leute, die da draußen diese sehr skurrilen Posts machen? Und natürlich, furchtbare Kampagnen kommen auch immer mal wieder zustande. Es ist aber an uns, das zu verhindern. Und eine Marke, die mit uns arbeitet, wird auf jeden Fall nicht so eine komische Kampagne bekommen.
Ja, genau. Und es ist ja auch so, dass, wenn wir über die Persönlichkeiten reden, es ist ja schon auch eine Gefahr, weil ich einer Person als Marke vertrauen muss und auch die User müssen ja dieser Person vertrauen. Du hast ganz am Anfang, glaube ich, auch schon den Begriff Vertrauen genannt. Ich erinnere an so einen Unfall wie im letzten Jahr Kanye West, der irgendwie völlig frei dreht und sich von allen Marken trennt. Wir haben in Folge 9 mit Adrian auch über diesen ganzen Komplex Rap und Marketing geredet. Hat es eigentlich jetzt eine richtige Delle bekommen, so dieses Verhältnis Marken und Influencer? Und gibt es da vielleicht eine neue Vorsicht zu sagen, ich binde mich hier jetzt vielleicht lieber nicht an eine Person so länger? Oder ist das davon nicht berührt worden?
Ich würde sagen, die Vorsicht ist sogar weniger als vor ein paar Jahren. Am Anfang des Influencer-Marketings haben wir unglaublich viel über Brand Safety gesprochen. Und wie finde ich einen Influencer oder eine Kooperation, die nicht das Potenzial hat, meine Marke irgendwie zu gefährden. Nach all den Jahren, in denen sich Influencer-Marketing mittlerweile etabliert hat, ist das wirklich weniger geworden, weil Marken mehr verstanden haben, dass die Benefits größer sind als die Risiken. Und in 99,999% der Fälle drehen die auch nicht plötzlich durch und es wird irgendwie wild. Wenn dir das passiert, ist das tatsächlich eine Ausnahme. Und wir sehen eher einen Shift zu Langfristigkeit. Also genau andersrum. Wir sehen eher, dass Marken nicht mehr bei unterschiedlichsten Agenturen One-Shot-Kampagnen einbuchen, dass Marken sich sowohl mehr noch als zuvor längerfristig an Agenturen binden und sich aber auch gerne längerfristig an ein bestimmtes Set von Influencern binden, um eben zu sagen, ich weiß, diese Person, die passt zu mir, mit der möchte ich längerfristig arbeiten, mit der möchte ich in ein gewisses Vertrauensverhältnis treten und mit denen möchte ich aber auch einfach langfristige Verträge haben, um nicht jedes Mal wieder alles neu aufsetzen zu müssen. Es ist auch einfach sehr, sehr pragmatisch an der Stelle. Und da geht es immer mehr hin. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch immer noch die andere Seite, dass du vielleicht mal einen Star buchst für einen bestimmten Kampagnenpeak. Und wenn der dann irgendwie plötzlich verrückt wird, hast du natürlich ein Thema, aber dann bist du zumindest überall in der Presse, wenn du richtig damit umgehst.
Mhm. Lass uns mal über Kanäle reden. Gehe ich recht an in der Annahme, dass im Wesentlichen sich euer Geschäft auf Instagram, TikTok, Facebook, YouTube beschränkt oder ist auch sowas wie zum Beispiel Pinterest relevant, Reddit, dann vielleicht auch noch Twitch? Deckt ihr diese ganze Bandbreite ab oder gibt es tatsächlich ein paar Kanäle, auf denen sich alles abspielt?
Theoretisch decken wir die ganze Bandbreite ab. Praktisch ist es so, dass sich 90% unserer Kampagnen auf Instagram und TikTok bewegen. Mhm. Das sind ganz klar die größten Kanäle und es ist auch sehr, sehr naheliegend, woran das liegt. Nämlich, du bekommst auf diesen beiden Kanälen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Du kriegst die größte Reichweite mit dem geringsten Budgeteinsatz. Wenn du dir YouTube oder Twitch anschaust, dann ist es natürlich noch mal viel aufwendiger, Content zu produzieren. Du hast es vorhin schon erwähnt, wie viel Mühe es macht, wirklich so ein gutes, längeres Video zu erstellen. Und genau deswegen werden dafür natürlich auch deutlich höhere Preise seitens der Influencer aufgerufen, was Kundinnen und Kunden dann in den meisten Fällen wieder zurück auf Instagram und TikTok bringt. Es gibt natürlich aber auch Sonderfälle, wo das total Sinn macht, dass du richtig groß was erklären möchtest, dass du zum Beispiel aber auch vielleicht Branchen abdecken möchtest, die du über Twitch besser erreichst. Also natürlich ist Twitch nicht nur Gaming, aber es ist natürlich ein Bereich, den du über andere Kanäle nicht so gut zu fassen bekommst. Pinterest ist aus meiner Sicht immer noch eher ein Nischenthema. Das nimmt man ab und zu mal mit, aber Pinterest ist halt auch kaum messbar. Also ist es irgendwie ganz schön, das dabei zu haben, aber es ist noch recht selten vertreten. Und Facebook spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Also wenn du jetzt über Mikro-, Makro-, Star-Influencer sprichst, dann wird das nie bewusst gebucht. Das läuft mal so mit. Facebook würdest du dann eher wieder haben, wenn wir über Nano-Influencer sprechen, die einfach ihre privaten Facebook-Freunde mein Produkt zeigen oder so.
Es ist erstaunlich, wie tot das ist. Und ich frage mich manchmal, hat es eigentlich eine Berechtigung? Weil einfach, es sind ja noch, zumindest ab einer gewissen Altersschwelle, wahnsinnig viele Leute da. Und es gibt auch Content, der wahnsinnig gut auf Facebook funktioniert. Und das sind riesige Reichweiten. Ich frage mich, ob das berechtigt ist, dass wir so als Marketing-Heuschrecken da einfach weitergezogen sind in anderen Kanälen. Oder gibt es noch andere Gründe? Wird es einfach kulturell als für tot erklärt?
Ich glaube, es gibt eine sehr große Berechtigung für Facebook, aber eben nicht, wenn du über klassische Influencer sprichst. Mhm. Es gibt dort de facto einfach keine. Also du kannst dir irgendwelche Superstars anschauen auf Instagram mit Millionen von Followern und auf Facebook haben die 5000. Also da tut sich einfach, Facebook unterstützt es nicht, dass du mit deinem Profil noch ein großer Influencer wirst. Und dadurch hat sich diese Influencer-Branche dort nie so niedergelassen. Mhm. Facebook ist wahnsinnig relevant, wenn du über Nano-Influencer sprichst, wenn du vielleicht aber auch wirklich Nischen-Communities erreichen möchtest und wenn du dir wirklich mal die Mühe machst, da reinzugehen und zu gucken, wo reden denn die Leute da eigentlich? Da sind wir vielleicht auch eher wieder im Community-Management unterwegs. dort ist es super relevant, aber auf gar keinen Fall bei den klassischen Influencern.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen, die mich so ein bisschen verwundert zurücklässt, nämlich es gibt mittlerweile Virtual Influencer, also Influencer, die einfach nur sozusagen Avatare sind, oft sozusagen KI unterstützt. Die haben mittlerweile teilweise wirklich gigantische Followerschaft. Es gibt so eine in Brasilien, die weltweit nicht so bekannt ist, weil die einfach Portugiesisch spricht und für den brasilianischen Markt gedacht ist, die wirklich Millionen und zwar auf allen Kanälen hat. Ist das ein Phänomen, das wir irgendwie beachten sollten und uns damit tiefgehend beschäftigen? Oder ist es sowas, wo man denkt, ja, das funktioniert jetzt ein, zwei, dreimal als Highlight und die Ersten, die das gemacht haben, sind jetzt groß? Ich kann mir vorstellen, in Zeiten von KI, von Deepfakes, von immer einfacher zu erstellenden Avataren, dass das schon ein Faktor werden kann.
Die Frage dahinter ist ja so ein bisschen, warum folgst du diesen Personen, die ja gar keine Personen sind, und was erhoffst du dir von diesem Content? Ich glaube, am Anfang, also jetzt so bei den Ersten, ist es natürlich super spannend, mal zu beobachten, okay, das ist irgendwie was Neues, das ist irgendwie was Besonderes, ich gucke mir das mal an. Die Frage nach der Langfristigkeit ist, glaube ich, tatsächlich die spannendere, oder wie hoch kannst du das skalieren und wie oft ist das eigentlich noch interessant? Wir haben in dem Zuge auch mal mit einer Agentur gesprochen, die professionell für Marken virtuelle Influencer baut. Da kannst du hingehen und sagen, ich möchte eine virtuelle Influencerin für mich haben, die die und die und die Kriterien erfüllt. Und dann erstellen die dir die Posts von dieser virtuellen Influencerin und befüllen dir diesen Kanal. Und am Ende hast du da so eine Person stehen und vielleicht trägt die dann auf jedem Bild eine Gucci-Tasche oder fährt auf jedem Bild ein Porsche oder was auch immer dann da Schönes bei rumkommt. Ich bin tatsächlich nicht sicher, was da jetzt so langfristig gut funktionieren kann. Ich habe das Gefühl, das schlägt auch in so eine Kerbe rein, die ich persönlich unangenehm finde, nämlich so in diese Perfektionskerbe, dass du kannst natürlich eine virtuelle Person so perfekt machen. Und wir sehen ja jetzt schon, dass auch Menschen sich über Filter versuchen, immer perfekter zu machen in der virtuellen Welt. Und wenn wir jetzt noch künstlichen Menschen folgen, die noch unnatürlicher vielleicht in irgendwelche Richtung gehen, dann finde ich das Ganze fast schon bedenklich. Weil ich persönlich hätte jetzt wenig Interesse daran, so einer Person zu folgen. Andererseits reden wir halt auch einfach nur über einen weiteren Entertainment-Kanal. Wir sprachen schon über Fernsehen, wir sprachen über YouTube, wir sprachen über alle Kanäle, über die Menschen sich so unterhalten lassen. Und wenn mich das unterhält und das virtuell erstellt ist, warum nicht?
Ich meine, da lassen sich natürlich allerlei Black Mirror-Episoden sich schon im Kopf erstricken. Ich meine, wenn man das jetzt mal in Kombination nimmt mit dem, was gerade auf dem Feld der Generative AI passiert, also wie leicht man sozusagen mittlerweile Avatare erstellen kann, wie leicht auch Text-to-Speech oder wie gut Text-to-Speech-Programme werden, ist es ja vielleicht auch am Ende eine Frage der Effizienz. Und das ist schon wieder eine ziemliche Dystopie, finde ich, wenn man sich einfach diese Welt vorstellt, dass Marken künftig einfach sich sozusagen für jede Zielgruppe passende Avatare errechnen lassen können, die Texte sozusagen generieren lassen können und diese Texte dann auch sozusagen automatisch in Video und Audio umsetzen lassen. Und ich frage mich, ob das so weit kommt am Ende.
Es ist unglaublich spannend und ein unglaublich aufregendes Feld, weil also ich sage immer, eigentlich leben wir in der Zukunft, die wir vor ein paar Jahren noch so in Science-Fiction-Filmen gesehen haben oder eben in Black Mirror-Folgen. Und das passiert jetzt alles. Und das höchste Gut, was wir in dieser Reizüberflutung von Content überhaupt haben, ist unsere Aufmerksamkeit. Und die größte Frage ist ja, wem schenken wir eigentlich zukünftig unsere Aufmerksamkeit? Und können so virtuell erstellte Inhalte, so KI-basierte Texte, KI-generierte Bilder, können die es schaffen, dass sie interessanter sind als menschengenerierte Inhalte? Maybe, ja. Vielleicht verstehen die uns sogar besser, weil sie viel mehr Daten über uns haben. Das ist tatsächlich nicht auszuschließen. Ob das jetzt alles so kostengünstig ist, das wirklich punktgenau als Marke zu treffen, vermag ich nicht abzuschätzen.
Und ich setze auch so ein bisschen Hoffnung auf die Gen Z, ganz ehrlich. Also weil die natürlich einfach die mediengewandteste Generation ist, die wir je hatten. Und ich glaube auch, dass es solche Gegenbewegungen gibt. Es gibt ja tatsächlich auch Influencer, die, ich will es nicht sagen, sich bewusst hässlich machen, aber die bewusst eben auf Beschönigungen und Filter verzichten, die für die das gar nicht gut wäre, auch gegenüber ihrer Followerschaft die anzuwenden, weil das quasi ihr Prinzip ist. Wahrscheinlich kann ich mir zumindest vorstellen, dass es einfach eine kulturelle Gegenbewegung gegen sowas gibt. Hoffentlich, die so eine gewisse Echtheit, Wahrhaftigkeit einfach auch einfordern für sich, für ihre Kommunikation.
Ich meine, jede Bewegung hat ihre Gegenbewegung, die dann aber wieder ihre Gegenbewegung hat. Das bedeutet, im Notfall wird das einfach alles immer in Wellen kommen. Ich glaube auch, dass die Gen Z da einfach wahnsinnig gut dabei ist, wirklich mit diesen ganzen furchtbaren Klischees, die wir alle aufgebaut haben, zu brechen. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Wir sprachen vorhin über Plattformen. Was ja auch ganz spannend ist, ist die Plattform BeReal, die ja genau das macht, die dir sagt, ey, du musst in diesem Moment zeigen, was du gerade machst mit der Front- und der Rückkamera. Das heißt, du siehst nicht nur den hübschen Teller mit Essen, sondern auch, wie du aussiehst, wenn du ihn gerade isst, wenn du ungeschminkt bist. Diese Bewegung gibt's, aber ich meine, alles kommt und alles kommt wieder und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft immer mehr glossy und mehr real abwechselnd sein.
Bei BeReal frage ich mich ja auch, ob es nicht auch ein bisschen ein Show-Effekt ist, weil ich kann mir so wenig vorstellen, dass das dauerhaft zu einer Social-Media-Plattform wird, die Spaß macht. Also ich habe selber nicht ausprobiert, muss ich dazu sagen, ich finde den Gedanken natürlich lustig, der so eine Gegenbewegung zu eben diesen anderen Social-Media-Kanälen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das eher so ein bisschen so ein Stunt ist und auf Dauer sich ein bisschen auserzählt. Weißt du, wie sich das gerade entwickelt, BeReal?
Das ist natürlich überhaupt nicht interessant für Marken, ne? Also, wie willst du dir einen Marken-Account aufbauen, indem du einfach irgendwelchen realen Content zeigst? Das ist natürlich super schwierig und für mich persönlich wäre es denn tatsächlich auch eher interessant, eben wieder um Menschen in meinem Umfeld zu sehen, um so ein bisschen an deren Leben teilzuhaben. Die Frage ist dann eher, wann sich eine relevante Anzahl großer Influencer dahin verirrt, die wirklich sagen, ey, ich habe Bock, da ein bisschen real zu sein und alle meine Follower mitzunehmen, die sehen, wie ich wirklich bin. Das wäre aber durchaus möglich.
Das ist eine Frage der Größe, ne? Wenn es groß genug wird, wird es eine Form geben, es zu monetarisieren.
Naja, ich meine, ich weiß nicht, wer so deine favorisierten Stars sind, aber wenn du mal bei Ronaldo privat in die Umkleidekabine gucken kannst, dann ist das natürlich, hat das natürlich schon einen gewissen Reiz.
Klar, das ist natürlich was man definitiv monetarisieren könnte, wo es vielleicht die erste. Da kommt es aber dann wieder auf die tatsächlich reale Welt an, ne? Weil dann ist es ja wieder so, dass du vielleicht eher Events darum schaffst, für den Moment, wo dann ein großer Star sein BeReal macht. So, dann hältst du sie lang genug einfach einen Tag an irgendeinem Event fest, der irgendwie toll ist. Und wenn dann die BeReal-Notification kommt, dann bist du mit der Marke präsent.
Ja, oder du trägst den ganzen Tag einen Hut mit dem Markenlogo.
Das machen ja Sportler ohnehin. Okay, interessante Gedanken. Gut, liebe Ramona, dann vielen Dank für deine ganzen Insights in den Bereich Influencer-Marketing.
Danke dir.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit für diesen Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, weiterempfehlt, uns Bewertungen auf den üblichen Kanälen hinterlasst und alles tut, was man eben sonst mit Podcast tun kann. Dann würde ich sagen, wir hören uns einfach in der nächsten Folge One-on-One wieder. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.